Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Schönen guten Abend. Für Fußball-Bundesligisten sind die Wochenenden momentan nicht nur sportlich herausfordernd. Jeden Austragungsort kann es kurzfristig treffen, dass keine Zuschauer dabei sein dürfen. Heute war Schalke dran. Dort läuft wegen der Corona-Zahlen in Gelsenkirchen momentan ein Geisterspiel gegen Bremen. Es steht 0:2 für Bremen. Wie kurzfristig darf das sein und welchen Sinn ergeben die Regeln? Darüber sprechen wir mit dem gesundheitspolitischen Sprecher der CDU in NRW. So viel vorab, er hat aktuell kein gutes Gefühl mit Fans im Stadion in NRW. Wie kann der Profifußball auch in der Außenwahrnehmung wieder mehr Bodenhaftung gewinnen? Das ist eine Kernfrage, mit der sich die Taskforce Zukunft Profifußball beschäftigt. Einige Mitglieder haben uns erzählt, was sie dabei vorhaben. Und vor genau 80 Jahren hätte die Sportwelt schon einmal auf Tokio geschaut, und zwar tatsächlich Olympia in Tokio. Die Pläne wurden gemacht, die Ziele für Japan waren groß, doch der Krieg kam dazwischen. Wir erinnern an dieses Großereignis, das nie stattgefunden hat, und an Parallelen zu heute. Das dürfte ein Hallo-Wach-Moment gewesen sein für den BVB heute Nachmittag, als das Spiel gegen Augsburg vorbei war. Eine 0:2-Niederlage bei diesem Auswärtsspiel, nicht das, was sich das Team aus Dortmund unter einem gelungenen Saisonstart vorstellen dürfte. André Siems.
Tabellenführer FC Augsburg. Das hört sich vielleicht für den ein oder anderen Fußballfan verrückt an, es ist aber Realität. Auch weil die Schwaben mit einem klaren Plan gegen Dortmund gespielt und diesen komplett über 90 Minuten umgesetzt haben. Der FCA war kompromisslos beim Verteidigen, hat die Räume für Dortmund genial zugestellt und so in der ersten Halbzeit keine echte Torchance zugelassen. Ein perfektes 300. Bundesligaspiel für Daniel Caligiuri.
Wenn man 2-0 zu Hause gegen Dortmund gewinnt und jeder Spieler alles gibt, dann ist der Matchplan perfekt gewesen. Und Riesenkompliment an die Mannschaft. Haben von der 1. bis zur 90. alles rausgehauen, was wir haben zusammengehalten.
Augsburg war ähnlich wie im ersten Bundesligaspiel gegen Berlin, auch diesmal brutal effektiv. Nach einem Freistoß von Caligiuri köpfte Udukay zum 1:0 ein, so ging es auch in die Pause. In der zweiten Hälfte hatte Dortmund 3 gute Chancen, aber das effektive Verteidigen der Augsburger zahlte sich aus, zum Ärger von BVB-Trainer Lucien Favre.
Ich denke, wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gemacht. Leider, wir kriegen ein Tor, unnötig faul. Und nachher, sie sind gut bei Standards, bei Flanke. Und da haben wir unpräzise gemacht.
Nach dem 2:0 von Caligiuri war das Spiel entschieden. Denn Augsburg brach nicht wie letzten Januar ein, sondern verteidigte clever und hätte sogar noch höher gewinnen können. So blieb es am Ende beim 2:0.
Apropos einiges vornehmen, das gilt natürlich auch für RB Leipzig in dieser Saison. Mit dem 2. Sieg in Serie hat es aber nicht klappen wollen, heute beim Auswärtsspiel vor Fans in Leverkusen. Wer jetzt denkt, dass das 1:1 ein gemächliches Spiel war, der irrt, berichtet Armin Lehmann.
Vor 6.000 Zuschauern in der Leverkusen Arena war das ein richtig gutes Fußballspiel. Beide Mannschaften mit viel Offensivfreude. Am Ende waren es dann nur 2 Tore, aber es hätten durchaus mehr sein können. Die frühe Führung für Leipzig durch Emil Forsberg, feine Einzelleistung in der 14. Minute, trockener Abschluss und Leipzig führte mit 1:0. 6 Minuten später schon die Antwort, Demirbay aus 20 Metern, toller Schuss an die Unterkante der Latte und der war dann drin. Es hieß 1:1. Die nächste Chance der zweiten Halbzeit hatte dann Leverkusen. Florian Wirtz traf nur den Pfosten. Am Ende blieb es beim leistungsgerechten Unentschieden.
Auch Borussia Mönchengladbach sucht noch seine Form. Der erste Saisonsieg wollte auch zu Hause vor Zuschauern gegen Union Berlin nicht klappen. Auch da gab es ein 1:1. Die Analyse von Kapitän Lars Stindl.
Ich glaube, das haben wir ganz ordentlich gemacht in der ersten Halbzeit. Dann kommen wir raus, machen das Tor und haben eigentlich dann das Spiel in der Hand. Und danach machen wir einfach zu viele einfache Fehler, spielen zu fahrig, zu ungenau. Und somit kommt Union immer wieder besser ins Spiel, hat ihre Möglichkeiten. Und dann muss man auch konstatieren, dass das 1:1 nicht ganz unverdient war.
Unter der Woche sorgte Mainz 05 mit einer Streikaktion der Spieler für Aufsehen. Heute war es das Sportliche. Eine 1:4-Niederlage gegen Aufsteiger VfB Stuttgart. Florian Winkler.
Es brodelt bei Mainz 05. Ob Achim Bayerlorzer nach der deutlichen und verdienten Niederlage gegen Stuttgart weiterhin Trainer der Rheinhessen bleibt, ist mehr als fraglich. Sein Team ging zwar nach einer knappen Viertelstunde durch Quaison in Führung, doch die offensivfreudigen und selbstbewussten Schwaben blieben dran und schafften kurz vor der Pause den Ausgleich. Auch in der zweiten Halbzeit der VfB spielbestimmend, nachdem die Davi zum 2:1 für die Gäste traf und der Mainzer Nier KT mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde, hatte Stuttgart freie Fahrt. Klimowitz und Kalajdzic sorgten für den 1:4 Endstand. Teamkollege Stenzel flog in der Nachspielzeit noch vom Platz. Das trübte aber keineswegs die Freude über den ersten Sieg in Mainz seit 15 Jahren. Bei den 05ern herrscht weiter große Unruhe im Verein. Nach Trainingsboykott, Spielerstreik und der zweiten Niederlage in Folge stellt sich jetzt zu Saisonbeginn schon die Trainerfrage.
Und genau dieser Trainer, Achim Bayerlorzer, sagte nach dem Spiel über seine Gefühle und die der Mannschaft:
Das trifft uns schon, weil sie sich einfach viel vorgenommen hat, weil wir auch für unsere Opel Arena und für unser Heimspiel und für unsere Fans einfach ganz klar ein weiteres Statement setzen wollten. Und zwar diesmal auf dem grünen Platz, und es ist uns leider nicht geglückt.
Große Emotionen gab es auch bei Aufsteiger Bielefeld. Der 1:0-Sieg gegen Köln war gleichzeitig der erste Bundesligasieg seit 2009. Burkhard Hupe.
Die Arminia feiert einen umkämpften Sieg gegen den 1. FC Köln. Das Tor des Tages erzielte ein Mann von den Fährinseln, Johann Simon Edmundson, überraschte den Kölner Torhüter Timo Horn mit einem Schuss aus spitzem Winkel. Dieser Treffer 15 Minuten vor dem Ende fiel zu einem Zeitpunkt, als in beiden Strafräumen eigentlich gar nicht mehr viel los war. In der ersten Halbzeit hatten die Kölner mehr Chancen, in der zweiten dann mehr vom Spiel. Aber unter dem Strich bleibt für den Club jetzt eine erste sportliche Krise. Aufsteiger Bielefeld bleibt dagegen ungeschlagen. Mit dem ersten Bundesliga-Heimsieg seit mehr als 11 Jahren.
Und damit der Aufsteiger unverhofft nach 2 Spielen auf Tabellenplatz 4. Bremen führt nach wie vor mit 2:0 auf Schalke, und zweimal traf da Niklas Füllkrug. Auf Schalke sind keine Fans zugelassen, das wissen wir seit heute früh. Die Behörden haben Zuschauer untersagt, weil in Gelsenkirchen die 7-Tages-Inzidenz heute über 35 lag. Ist das alles so, wie es momentan läuft, gerecht und gerechtfertigt? Das wollen wir einmal genauer beleuchten. Wir schauen auf das Bundesland mit den meisten Fußball-Bundesligisten, Nordrhein-Westfalen. Keine Fans, also heute auf Schalke, gut 10.000 in Gladbach, in Leverkusen 6.000 Fans gegen Leipzig, und auch in der zweiten Liga in Düsseldorf sind Zuschauer dabei gewesen. Ich habe darüber mit Peter Preuß gesprochen, dem gesundheitspolitischen Sprecher der CDU im Landtag in NRW. Und als erste Frage habe ich ihn gefragt, ist Ihnen diesen Samstag wohl mit den Zuschauenden in den Stadien in NRW?
Das ist mir überhaupt nicht wohl. Denn ich weiß als Gesundheitspolitiker, immer dann, wenn viele Menschen zusammenkommen, das Infektionsrisiko, das Ansteckungsrisiko sehr hoch ist. Nun gibt es ja verschiedene Konzepte, die in der Theorie sicherlich funktionieren mögen. Aber es stellt sich immer noch das praktische Problem, ob sich jeder dran hält und ob dieses Konzept, die Durchführung des Konzepts auch überprüfbar ist. Und gerade bei den Stadienbesuchen ist es ja so, dass die schwierigen Situationen entstehen bei Anfahrten zum Stadion und bei den Rückfahrten vom Stadion.
Jetzt sind Sie ja Teil der Regierung hier in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, Sie haben gar nicht genug Handhabe, tatsächlich auch das durchzusetzen, was Sie möchten.
Durchsetzen können wir das schon. Die Frage ist, ob die Konzepte, die vorgelegt werden, auch funktionieren. Da habe ich meine Bedenken.
Sie meinen, weil die Bundesligisten ihre Konzepte nicht in die U-Bahn hinein verlegen können, weil das nicht in ihren Beritt fällt. Ja, aber das wäre ja dann vielleicht der Beritt der jeweiligen Kommunen und so weiter, das Ganze zu regeln. Was haben Sie denn da für eine Handhabe?
Also es ist ohnehin Sache der Kommunen, das zu regeln. Die Landesregierung gibt ja nur allgemeine Regeln vor.
Ja, richtig.
Ob jetzt vor Ort ein Fußballspiel stattfinden kann oder nicht, richtet sich nach der jeweiligen Infektionslage
genau.
Vor Ort.
Und entscheiden die
Gesundheitsämter. Und die Gesundheitsämter entscheiden dann letztendlich, ob eine solche Veranstaltung wie ein Bundesligaspiel durchgeführt werden kann oder nicht.
Genau, das ist ja aber dann die tatsächliche Fallabwägung von Spieltag zu Spieltag auch. Sie haben schon gesagt, Sie geben die großen Linien ja tatsächlich vor. Dann frage ich jetzt vielleicht mal anders. Wie sinnvoll ist es, das auf Basis der Fallzahlen im nahen Umfeld zum Stadion gerade zuzulassen, dass Spiele stattfinden können? Müsste man nicht viel mehr das gesamte Umfeld mit einbeziehen?
Man muss das gesamte Umfeld mit einbeziehen. Im Augenblick geht es ja auch darum, diese Maßnahmen weiterzuentwickeln. Da ist das Gespräch von einem Monitoring, wo eben nicht nur die Fallzahlen berücksichtigt werden, sondern auch die Situation insgesamt vor Ort. Und dazu gehört beispielsweise auch die Frage, inwieweit durch steigende Infektionszahlen das Gesundheitswesen, also sprich die Krankenhauskapazitäten, stärker als normal belastet werden.
Das heißt, wenn Sie jetzt ein Fußballspiel in einer Stadt haben, in der die Krankenhäuser schon an ihre Grenze kommen, dann kann es sein, dass es gar nicht unbedingt von den Fallzahlen dort abhängen muss, sondern es hängt dann mit von den Krankenhäusern ab. Nochmal aber zurück zu dieser Basis der Fallzahlen, die ja jetzt momentan ja die wichtige Rolle spielen. Düsseldorf spielte heute zu Hause vor Zuschauern und im Kreis Remscheid, da ist alles tiefrot, was die Fallzahlen angeht. In Gelsenkirchen gibt es nur halb so viele Fälle pro 100.000 Einwohner in der letzten Woche und da sind keine Zuschauer zugelassen. Ergibt das aus Ihrer Sicht Sinn?
Nein, also da muss man schon zu einer einheitlichen Regelung kommen. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn.
Welchen Vorschlag haben Sie, was eine einheitliche Regelung angeht?
Ja, der Punkt ist, dass es hier unterschiedliche Zuständigkeiten gibt. Es ist letztlich Sache der Gesundheitsämter vor Ort, die Situation einzuschätzen und dann zu Ergebnissen zu kommen.
Ja, aber das Gesundheitsamt kann ja nur für den Bezirk, in dem es zuständig ist, entscheiden. Also dann ist ja schon die Frage, ob nicht die Politik, die von oben drauf blickt und die groben Richtlinien vorgibt, da nicht auch dafür zuständig ist.
Ja, durch die Corona-Schutzverordnung ist natürlich schon einiges vorgegeben. Aber die Entscheidung am Ende, die wird ja vor Ort getroffen und nicht auf Landesebene.
Ja. Was halten Sie denn von dem Vorschlag, einen Durchschnittswert aus den Nachbarkreisen zu bilden?
Also das kann vielleicht ein Kriterium sein, aber nicht das einzige. Aus meiner Sicht als Gesundheitspolitiker ist ganz entscheidend, wie ist der Fallzahlenverlauf? Und wie stark sind die Kapazitäten in den Krankenhäusern schon jetzt belastet? Denn ein ganz wesentlicher Punkt dieser Maßnahmen ist ja, dass wir dafür sorgen müssen, präventiv, dass Krankenhäuser oder dass das Gesundheitswesen funktioniert. Und das heißt, wir brauchen entsprechend Intensivbetten und Beatmungsgeräte, die entsprechend vorgehalten werden. Aber wir dürfen natürlich nicht in eine Situation kommen, wie es in anderen Ländern beispielsweise der Fall ist. Ich denke da nur an Spanien oder auch an Frankreich oder erinnere an die Bilder, die wir damals aus Italien gesehen haben. So eine Situation darf nicht eintreten.
Aber wenn ich das jetzt mal durchspiele, Herr Preuß, was Sie gerade sagen, dann wäre es ja im aktuellen Fall tatsächlich so, dass immer Zuschauende vielleicht mit zugelassen werden, weil die Intensivstationen sind ja momentan de facto nicht überlastet.
Ja, aber das ist nicht das einzige Kriterium, sondern ich sagte ja, es sollen nicht nur die Fallzahlen dabei berücksichtigt werden, sondern alle Umstände, die für eine Beurteilung der Situation und ob eine solche Veranstaltung durchgeführt werden kann, eine Rolle spielen.
Jetzt gab es ja gerade vergangene Woche auch etwas Unmut, weil die Bundesligisten auch unterschiedlich schnell informiert wurden dann von den Gesundheitsämtern. Gibt es von Ihnen aus eine Möglichkeit, sich dafür einzusetzen, dass die Bundesligisten da gleich behandelt werden? Dass nicht zum Beispiel der eine am Freitagabend Bescheid bekommt und der andere am Samstagvormittag? Oder ist es aus Ihrer Sicht dann einfach zweitrangig, weil die Gesundheitsämter halt einfach viel zu tun haben?
Nee, also das unterstellt ja, dass die Gesundheitsämter nicht schnell genug arbeiten. Ich glaube eher, wir hatten den Fall ja jetzt in Köln, im 1. FC Köln, wo das Spiel kurzfristig für die Zuschauer abgesagt worden ist. Das kam sehr kurzfristig, das ist natürlich bedauerlich. Aber im Hinblick auf die Situation kann das eben durchaus passieren, dass Gesundheitsämter recht kurzfristig reagieren müssen und entscheiden müssen.
Würden aus Ihrer Sicht Schnelltests die Sache verändern, die ja ganz bald auf den Markt kommen sollen?
Die sollen bald auf den Markt kommen. Die Situation würde sich dadurch aber meines Erachtens nicht verbessern.
Warum?
Also zum einen sind Schnelltests natürlich immer nur eine Momentaufnahme. Zum anderen, man muss sich ja vorstellen, da sind vielleicht 20.000 oder 30.000 Zuschauer, die ins Stadion möchten. Die sollen jetzt alle getestet werden. Und jeder Test dauert in etwa 10 Minuten. Das ist einfach praktisch nicht zu bewerkstelligen, weil Der Einlass, der würde, das habe ich mal ausgerechnet, auf der Basis von 50.000 Zuschauern 2 Tage dauern würde.
Es soll ja Schnelltests geben, bei denen man, zumindest ist von denen die Rede, bei denen man mit einem Satz 10 Leute direkt abfrühstücken kann.
Wird man sehen. Wenn es da eine Möglichkeit gibt, eine zuverlässige Möglichkeit zu klären, ob jemand infiziert ist oder nicht, wäre das aus meiner Sicht in Ordnung.
Herr Preuß,
dann noch. Ich sehe im Augenblick sehr praktische Probleme.
Bei der Durchführung. Herr Preuß, heute Abend sind 2640 Zuschauende zugelassen beim Handball-Supercup in Düsseldorf. Das Ganze in der Halle und das Ganze gilt auch als Testballon für den Ligastart dann, wenn das Ganze wieder in den Hallen durchgezogen wird. Ist Ihr Gefühl dabei in der Halle ein noch verschärfteres?
Ja, auf jeden Fall. Es ist ein Unterschied, ob eine solche Veranstaltung im Freien stattfindet oder in einer Halle. Das hängt natürlich auch ein bisschen auch von den klimatischen Verhältnissen ab. Also die Luftzirkulation beispielsweise. Da gibt es ja nun technische Möglichkeiten. Aber ich habe dabei ein sehr ungutes Gefühl. Und selbst, weil Sie sagen, das wird mal probeweise so durchgeführt, alles gut und schön. Aber wenn es zu steigenden Infektionszahlen jetzt hier in Düsseldorf kommt, wird es schon wieder schwierig, genau nachzuvollziehen, ob das nun auf diese Veranstaltung zurückzuführen ist.
Was sollen denn die Hallensportarten aus Ihrer Sicht machen, die ja wirklich massive finanzielle Probleme auch haben und jetzt eben versuchen, auch nur irgendwie ein paar Zuschauereinnahmen zu generieren?
Ja, es geht zum einen natürlich um die Konzepte. Also wie wird sichergestellt, dass das Infektionsrisiko so gering wie nur irgendwie möglich gehalten wird? Und zum anderen muss man natürlich auch sehen, auch andere sind natürlich sehr stark von der Corona-Krise betroffen. Auch finanziell betroffen. Das ist ja nicht nur der Sport.
Sagt Peter Preuß, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU im Landtag in NRW. Wir bitten um Entschuldigung, was die teilweise schlechte Handyverbindung angeht. Halbzeit auf Schalke gegen Bremen. Die Zwischenbilanz von Jan Wochner.
Verdiente Pausenführung für Werder Bremen im Krisengipfel auf Schalke. Zweimal hieß der Torschütze Niklas Füllkrug, beide Male nach Standardsituation. Zunächst eine Ecke von links nach 22 Minuten, die Sargent mit dem Kopf vors Tor brachte. Füllkrug war da und spitzelte den Ball aus Kurzdistanz über die Linie. Und in der 37. Minute war es ein Freistoß aus dem rechten Halbfeld von Augustinsson getreten auf den Kopf von, na klar, Niklas Füllkrug wuchtig unten rechts ins Tor hinein. Von Schalke spielerisch gar nichts zu sehen. Torchancen gab es, ehrlich gesagt, für Schalke nicht. Stattdessen eine fiese Szene. Kabak, der Innenverteidiger, spuckte einen Bremer Gegenspieler auf dem Boden liegend an. Vom Schiedsrichter nicht erkannt. Zur Pause führt Werder auf Schalke 2-0.
Und damit sind wir bei der zweiten Liga, bleiben aber in Nordrhein-Westfalen. Dass Fans in Düsseldorf dabei waren, das wissen wir schon. Und da haben die Zuschauer ein 1-0 der Fortuna gegen Würzburg gesehen. Luise Kropf.
Nach der Partie bildete sich eine rot-weiße Jubeltraube um einen Mann, Florian Kastenmeier. Der Torwart von Fortuna Düsseldorf wurde in der Partie gegen die Würzburger Kickers mit einer Aktion zum Man of the Match. Das Spiel zuvor über weite Strecken ereignislos. Viele Fouls ließen keinen richtigen Spielfluss zu. Und erst in der Schlussphase wurde es wild. David Kufnatski traf in der 82. Minute zur 1-0-Führung für Fortuna Düsseldorf. Das Stadion in Düsseldorf explodierte. Gut 10.000 Fans jubelten. Und sie jubelten noch lauter, als Florian Kastenmeier mit seiner besten Aktion des Spiels einen Foul-Elfmeter in der Nachspielzeit hielt und mit seinem richtigen Riecher für die richtige Ecke den ersten Saisonsieg für Fortuna Düsseldorf klarmachte.
Und eine Überraschung im Management gab es in Düsseldorf auch. Die Fortuna berief Klaus Allofs zum neuen Vorstand. Die Club-Ikone kehrt nach über 20 Jahren zu seinem Heimatverein zurück. Ansonsten gab es in der zweiten Liga heute keine Tore. Ein 0-0 also bei Eintracht Braunschweig gegen Holstein Kiel. Erster Punktgewinn für Braunschweig nach dem Wiederaufstieg. Ebenfalls torlos die Partie Darmstadt 98 gegen Jahn Regensburg. Zum Ärger von Darmstadts Trainer Markus Anfang.
Wir waren die klar bessere Mannschaft. Wir haben 600-prozentige Torchancen, haben sie leider nicht gemacht, haben eine, glaube ich, zugelassen. Ist halt schade, weil wir würden auch gerne die Zuschauer mit einem guten Ergebnis nach Hause schicken. Aber ich glaube, ein gutes Spiel haben sie gesehen.
Für viele Teile der Gesellschaft gilt gerade, die Corona-Pandemie macht Defizite und Probleme sehr deutlich. Für den Fußball heißt das zum Beispiel, das Geschäft ist finanziell sehr auf Kante genäht. Manch ein Verein ist in finanzielle Nöte gerutscht. Seitdem wird über vieles diskutiert, über freiwilligen Gehaltsverzicht, über eine Gehaltsobergrenze. Bringt das den Fußball, der oft abgehoben wirkt, wieder näher ran an die Fans? Die Deutsche Fußballliga will diese Fragen jetzt diskutieren und hat eine Taskforce ins Leben gerufen: Zukunft Profifußball. Matthias Friebe hat sich mit einigen der berufenen Mitgliedern unterhalten.
Es muss sich etwas ändern im deutschen Profifußball. Das hat die Corona-Pandemie mit ihren zum Teil existenzbedrohenden Auswirkungen für die Clubs gezeigt. Doch nicht nur ligaintern gibt es Gesprächsbedarf, auch die Öffentlichkeit begleitet den Fußballbetrieb zunehmend kritisch.
Das Zeigen von Luxusuhren, das Zeigen toller Autos, das goldene Steak, dass das alles so Debatten sind, die natürlich auch für Kopfschütteln sorgen in der Gesellschaft.
Meint Lars Klingbeil, Generalsekretär der SPD. Er ist einer von 5 Politikern und insgesamt 35 Personen, die von der Deutschen Fußballliga DFL in eine Taskforce zur Zukunft des Profifußballs berufen wurden. Obwohl die Liga Jahr für Jahr Rekordumsätze erzielt, gibt sich Ligachef Seifert im Vorfeld der Beratung reformwillig.
Der grundsätzliche Ansatz dieser Taskforce wird es sein, einige Entwicklungen der Vergangenheit im Profifußball zu reflektieren, interdisziplinär mit Experten aus unterschiedlichsten Bereichen diese Entwicklungen zu diskutieren und mögliche gangbare Wege in die Zukunft zu entwerfen.
Zu diesem Expertenkreis gehören auch Vertreterinnen und Vertreter der Fans. Eine von ihnen ist Anna-Maria Haß vom Bündnis Zukunft Profifußball, das immer wieder auf die Missstände hinweist und Veränderungen fordert. Die Corona-Krise ist der richtige Anlass dafür.
Ich glaube ja tatsächlich auch, und das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass ein starkes Interesse für Veränderung da ist. Und das ist, glaube ich, jetzt dann die Möglichkeit, das zu tun.
Haß erhofft sich, dass viel von dem, was in den ersten Wochen der Corona-Zeit versprochen wurde, auch gelebt wird. Immer wieder war von Demut zu hören. Gehaltsverzicht der Profis, ein Umdenken im Alltagsgeschäft, Solidaritätsaktionen von Branchenriesen.
Wenn ich jetzt mitbekomme, wie wieder agiert wird, sobald die Stadien einigermaßen gefüllt werden können, erkenne ich diese Demut noch nicht in allen Bereichen so ganz.
Demut heißt für Anna-Maria Haß, dass der Fußball basisnah und nachhaltig agiert und nicht nur auf den kurzfristigen Erfolg ausgerichtet ist. Das sei auch keineswegs eine utopische oder fußballromantisierende Vorstellung. Sie ist überzeugt,
dass das der Weg ist, den Fußball, wie wir ihn in Deutschland lieben und wie ich auch immer wieder mitbekomme, wenn Fans aus anderen Ländern, wo die Uhr vielleicht noch 5 Minuten weitergedreht ist im Sinne zu einer Kommerzialisierung des Sports, wenn ich dann mitbekomme, wie dann eben doch dieser basisnahe Fußball einen ganz, ganz großen Wert hat, gerade auch für Leute, die das in ihren Heimatländern, in ihren Heimatclubs vielleicht nicht mehr erfahren.
Natürlich wird es bei den Beratungen um viele Fragen der Kommerzialisierung und der Wirtschaftlichkeit gehen. Braucht die Liga einen Gehaltsdeckel? Wie werden die Fernsehgelder verteilt? Aber zu den insgesamt 7 Aufträgen der Taskforce gehören auch die Fragen nach der Vorbildrolle und gesellschaftlichen Verantwortung des Fußballs.
Ich glaube nicht, dass man grundlegend etwas ändern muss, aber ich glaube, dass man grundlegend anders auf, sag mal, die Potenziale und Herausforderungen gucken muss.
Sagt Tanja Ferkau. Sie wurde als Expertin für systemische Beratung eingeladen, die mit ihrer Firma für einen nachhaltigen gesellschaftlichen Wandel eintritt. Deshalb fragt sie ganz grundlegend:
Warum essen wir immer noch Currywurst in allen Stadien? Warum wird immer noch sehr wenig über Mobilitätskonzepte nachgedacht? Also ich glaube, da ist noch Luft nach oben.
Nachhaltigkeit, Fannähe, gesellschaftliche Verantwortung. Forderungen wie diese werden nicht nur in den Medien fleißig diskutiert, sondern auch von den Teilnehmern der Taskforce immer wieder ins Spiel gebracht. Ferkau glaubt immer noch an die enorme Vorbildfunktion des Profifußballs für die Gesellschaft, beklagt aber, dass der Fußball
das vielleicht nie so gesehen hat, dass man auch über das reine Sein und das reine Vorleben und an zweiter Stelle auch sicherlich durch das Verändern von Stellschrauben wirklich hier systemische Veränderungen irgendwie hervorbringen kann.
Ich glaube auch, dass der Fußball in Deutschland eine so grundlegende Debatte braucht.
Ist auch SPD-Generalsekretär Klingbeil, selbst bekennender FC Bayern-Fan, überzeugt. Auch seine Zunft werde im Verlauf der Beratung gefragt sein, glaubt er.
Ausufernden Beraterhonoraren und der Rolle von Beratern im Profifußball überhaupt. Wie kann man das eigentlich regulieren? Da kommt ja irgendwann dann auch die Politik mit ins Spiel. Passiert sowas in einem nationalen Alleingang? Braucht man europäische Lösungen? Muss das innerhalb der Fußballverbände gelöst werden?
Doch bis die Taskforce erste konkrete Vorschläge machen kann für den gesellschaftlichen, sportlichen und wirtschaftlichen Bereich, wird es noch etwas dauern. Dass es eine grundsätzliche Bereitschaft für Reformen gibt, davon sind die Mitglieder der Taskforce überzeugt.
Ich glaube, man hätte das deutlich weniger divers besetzen wollen und auch mit weniger kritischen Stimmen besetzen können, wenn man überhaupt keine Reformen wollte.
Sagt St. Pauli-Fan Anna-Maria Haß, die vor Beginn der Arbeitstreffen aber noch skeptisch ist, wie ernst es die DFL am Ende wirklich meint. Dass 6 Fans in die Taskforce berufen wurden, sieht sie aber als positives Signal im nicht selten angespannten Verhältnis zur Liga. Noch deutlich optimistischer blickt Beraterin Tanja Ferkau auf die anstehende Arbeit.
Ich erhoffe mir, dass diese Taskforce wirklich anders ist. Und wenn ich mir angucke, wie sie vorbereitet ist und welche Teilnehmer sie hat, glaube ich, hat diese Taskforce wirklich das Potenzial, echte Veränderungen zu schaffen und ein bisschen mehr zu produzieren als hinterher irgendwie ein Papier.
Die Entscheidung haben aber letztlich die 36 DFL-Mitgliedsvereine. Sie werden die vorgeschlagenen Maßnahmen prüfen und über mögliche weitere Schritte beraten, so DFL-Chef Christian Seifert.
Das können Statutenänderungen, das können Selbstverpflichtungen, das können der Beschluss über mögliche Initiativen auch im europäischen Kontext sein.
Erst dann, nach diesem Abstimmungsprozess, wird klar sein, ob die Taskforce Zukunft Profifußball mehr als ein Papiertiger ist.
Was die Taskforce Zukunft Profifußball erreichen soll, das war ein Beitrag von Matthias Friebe. Und damit kommen wir hier im Deutschlandfunk um 19.35 Uhr zum Tennis. Morgen gehen in Paris die French Open los. Das Grand Slam Turnier mitten in einem Land, das gerade neue Corona-Rekord-Infektionszahlen verzeichnet. Das wird uns in den kommenden 2 Wochen beschäftigen. Abseits von diesem Großevent ist beim Männerturnier am Hamburger Roten Baum Finalwochenende. Heute wurden die beiden Finalisten ausgespielt. Ina Kast berichtet.
Das war alles andere als ein Selbstläufer für den favorisierten Griechen. Stefanos Tsitsipas musste gegen den Chilenen Christian Garin in einen Entscheidungssatz gehen, hat diesen dann aber letztlich routiniert mit 6:4 gewonnen. Sein Gegner im Endspiel ist der Vorjahresfinalist Andrei Rublev. Der Russe konnte sein Halbfinalduell gegen den Norweger Kasper Rüd glatt in 2 Sätzen gewinnen. Für den gegen Ende etwas angeschlagenen Rüd war es allerdings auch das 9. Match in nur 13 Tagen. Auf das Publikum am Hamburger Roten Baum wartet also ein junges Finale, denn Tsitsipas und Rublev sind beide gerade mal 22 Jahre alt.
Im deutschen Handball ist heute Abend Startschuss für die Saison. Im Supercup stehen sich der Meister der abgebrochenen Saison THW Kiel und der Spitzenreiter des Vorjahres Flensburg-Handewitt gegenüber mit gut 2600 zugelassenen Zuschauern in der Halle in Düsseldorf. Im Hintergrund schwelt aber natürlich weiter die Sorge ums finanzielle Auskommen. Die Pandemie ist für die Bundesligisten eine wirtschaftlich ganz schwierige Krise. Es gibt Hilfe für Mannschaftssportarten wie Hockey, Basketball und Handball vom Bund. Im August wurden die Eckpunkte dafür veröffentlicht. Und darin hieß es, mit der Finanzhilfe sollten unverschuldet entgangene Einnahmen aus Ticketverkäufen abzüglich der darauf entfallenden Steuern ausgeglichen werden. Insgesamt 200 Millionen Euro werden dafür bereitgestellt. Aber wer bekommt das Geld tatsächlich und wofür? Darüber gab es einige Unsicherheiten. Erik Eggers berichtet.
Die Berechnung der Zuschüsse klang im Eckpunktepapier simpel. Sie richteten sich nach den Einnahmenverlusten aus den Ticketverkäufen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ein Club kann maximal einen Zuschuss in Höhe von 800.000 Euro bekommen. Darüber habe man sich gefreut, sagt Marc Weinstock, der Aufsichtsratsvorsitzende des THW Kiel, der pro Saison etwa 5 Millionen Euro durch Tickets erlöst.
Wir haben die Bundesmittel so verstanden, dass der Bund sagt, wir helfen euch, wenn ihr weniger Tickets verkauft habt.
Dennoch liegen nach Angaben eines BMI-Sprechers bis heute nur 16 Anträge für dieses Programm vor. Das liegt womöglich an den Tücken der Richtlinien, die das Bundesverwaltungsamt als ausführende Behörde Ende August veröffentlichte. Darin heißt es nämlich, dass die Clubs eine Erklärung abgeben müssten, wonach die Höhe der Zuschüsse den Verlust in 2020 nicht übersteige. Zusammengefasst, nur wer Verluste macht, bekommt die Beihilfe. Darin wird sich wohl auch nichts ändern, wie das BMI gegenüber dem Deutschlandfunk durchblicken ließ. Es verwies hier auf den Beschluss des Haushaltsausschusses, wonach die Corona-Hilfen im Profisport für diejenigen Clubs aufgelegt wurden, die unverschuldet und Corona-bedingt in eine wirtschaftliche Notsituation geraten seien. Wenn aber die Clubs nur Beihilfen in Höhe der ausgewiesenen Verluste bekämen, würde kaufmännisch seriöses Handeln in der Pandemie bestraft, kritisiert nicht nur Weinstock. Womöglich führen die Beihilfen sogar zu Wettbewerbsverzerrung. So könnten Profiklubs vorsätzlich höhere Verluste schreiben, indem sie teure Spieler verpflichten, um so erst in den Genuss der Bundesbeihilfen zu kommen. Es müsse aber, argumentieren Manager wie Weinstock, gutes Wirtschaften belohnt werden. So werde der THW Kiel sein Geschäftsjahr 2019-20 durch das Instrument der Kurzarbeit und eigenen Maßnahmen mit einem ausgeglichenen Ergebnis abschließen.
Da werden wir möglicherweise nicht die Verluste generieren, die man machen muss, weil wir eben frühzeitig über Lohnverzichte, Kostenreduzierung, mehr Einnahmen über andere Dinge gesprochen hat. Und das wird am Ende sanktioniert. Also wir sehen dann ein relativ großes Risiko, dass Rückforderungsansprüche erhoben werden.
Weinstock kritisiert außerdem, dass der Bund bislang die Geschäftsjahre 2019-20 und 2020-21 als Maßstab nehme, obwohl die dramatischen Ausfälle erst ab diesem Herbst drohten. Die Clubs, die nun den Spielbetrieb wieder aufnehmen, können schließlich nicht mehr auf das Instrument der Kurzarbeit zurückgreifen. Das BMI bestätigte, dass die Richtlinien derzeit überarbeitet werden und teilte mit, dass die Antragsteller auch eine gesonderte Gewinnverlustrechnung nur für das Jahr 2020 vorlegen könnten. Dennoch dürften viele Profiklubs wohl nur eingeschränkt in den Genuss der Beihilfen kommen. Zudem können viele Profiklubs die erwarteten Verluste bis zum Jahresende 2020 kaum seriös vorkalkulieren, wie es die Richtlinien des Bundesverwaltungsamtes fordern. Und dies nicht nur, weil die tatsächlichen Zuschauerzahlen in der Pandemie völlig offen sind. Außerdem nämlich stehen die Sponsorenerlöse der Clubs zunehmend in Frage.
Es gibt eben auch immer mehr Sponsoren, die es wirtschaftlich trifft und die dann natürlich auch kommen und sagen, Leute, wir bleiben gerne bei euch, aber wir müssen über die Konditionen auch reden. Das fängt jetzt gerade so an.
Insofern könnten sich die Corona-Hilfen Profisport für alle Beteiligten zu einem riesigen bürokratischen Akt entwickeln.
Das war ein Beitrag von Erik Eggers und über die Corona-Hilfen des Bundes konnte ich vor der Sendung mit Frank Bohmann sprechen. Er ist der Geschäftsführer der Handball-Bundesliga. Erste Frage, sind Sie davon ausgegangen, dass auch Vereine Hilfen bekommen, die keine Verluste schreiben?
Die ursprünglichen Verhandlungen, die wir geführt haben, insbesondere mit dem Bundesinnenministerium, aber auch mit dem Bundeswirtschaftsministerium, haben eigentlich in erster Linie vorgesehen, dass Ticketing-Ausfälle gegenüber dem Vorjahr 2019 ersetzt oder zumindest in Teilen ersetzt werden. Die Auslegung der ganzen Richtlinie erfolgt jetzt natürlich auch unter Berücksichtigung von EU-Richtlinien und auch von Verwaltungsrichtlinien des Bundesverwaltungsamtes.
Also das heißt, es geht aus Ihrer Sicht in Ordnung, dass das jetzt so ausgelegt wird?
Es geht in Ordnung. Wir hätten uns was anderes gewünscht. Wir müssen aber, glaube ich, auch den politischen Weg hier einfach Rechnung tragen, dass man innerhalb der EU auch nicht machen kann, was man will. Das BMI war hier sicherlich sehr bemüht, dem Sport entgegenzukommen. Es sollen über 1000 Vereine und Clubs beantragungsberechtigt sein. So wie es jetzt ausgelegt wird, wird die Quote der Antragsteller sicherlich sehr viel geringer sein.
Ja, das BMI hat ja tatsächlich geantwortet, dass momentan bisher nur 16 konkrete Anträge vorliegen. Vielleicht nochmal zurück zu dem, dass Sie es sich anders gewünscht haben. Warum eigentlich? Weil man könnte sich doch fragen, ist es nicht normal, dass so gehandelt wird, dass Krisenzuschüsse nur der bekommt, der auch tatsächlich in wirtschaftlicher Not ist?
Also in wirtschaftlicher Not sind grundsätzlich alle Profisportvereine, weil ihnen seit einem halben Jahr die Geschäftsgrundlage entzogen ist und keine Einnahmen erzeugt werden, sondern nur noch Ausgaben. Von daher auch, je nachdem, wie das Wirtschaftsjahr abgegrenzt wird, wird jeder Club deutliche Rückschritte gegenüber dem letzten Jahr haben. Einige haben das aufgefangen, beispielsweise durch substanzielle Gehaltsverzichte der Spieler. Das ist im Handball, Basketball, Eishockey der mit Abstand größte Kostenpunkt. Und jetzt wird diese Krise vor allem von den Spielern aufgefangen, die massiv auf ihre Gehälter verzichtet haben und nicht vom Staat. Ob das in Ordnung ist oder nicht, liegt in der Sichtweite des Betrachters.
Ja, man könnte ja auch sagen, der Handball hat ähnlich wie andere Sportbereiche bei der Kurzarbeit erheblich von Bundeshilfen profitiert. Dann gibt es zusätzlich das Hilfspaket des Bundes und dann könnte man natürlich auch mal andersrum fragen, ob Vereine dann vielleicht auch noch weiter entgegenkommen müssen oder die Spieler, wenn man so will, die vielleicht dann sogar nur 60% ihres Gehaltes bekommen würden, wenn sie teilweise normalerweise fünfstellige monatliche Grundgehälter haben.
Ja gut, also das über die Höhe der Gehälter, da kann ich jetzt keine Auskunft geben. Die Kurzarbeit ist ein Instrument, die allen geholfen haben und die auch jedem, der Steuern zahlt und entsprechend die Sozialversicherungssysteme einzahlt, dann ja auch zusteht. Das macht natürlich bei den Geldern, die Sie gerade genannt haben, dann einen relativ geringen Teil aus, weil die Kurzarbeitergeld ja berechtigterweise auch gedeckelt sind nach oben. Aber der Staat tritt hier auf als jemand, der sagt, mach das nach dem Subsidiaritätsprinzip. Ich bin der Letzte, der hilft. So. Und jetzt haben einige Clubs in einigen Sportarten gar keine Gehaltsverzichte ausgesprochen. Andere haben das substanziell gemacht. Und jetzt bezahlen die, die substanziell verzichten, kriegen weniger vom Staat als die, die nicht verzichten.
Also, und das ist aus Ihrer Sicht unfair?
Das ist sicherlich, das kann man als unfair betrachten. Der Staat gibt aber Maximen vor, an die wir uns mal halten müssen. Wir sind in der Diskussion und ich glaube, das allerletzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Das müssen wir abwarten, aber hier fühlen sich jetzt einige Clubs eher ungerecht behandelt. Aber das müssen wir sehen. Die Beantragungsfrist des BMI ist ja auch verlängert worden auf den 31.10. Von daher werden möglicherweise auch noch mehr Clubs als 16 bislang in die Antragstellung reingehen und ihr Glück bei den Bundesbehörden probieren.
Herr Bohmann, wir wissen, dass die Teamsportarten dem Bundesinnenministerium noch mal geschrieben haben. Was steht denn in dem Schrieb?
Ja, ich glaube, das wäre jetzt nicht fair, wenn ich das jetzt öffentlich machen würde. Da haben wir selber noch gar keine Reaktion vom Bundesinnenministerium bekommen. Deshalb bitte ich da um Verständnis, dass ich das nicht jetzt hier über den Äther nach außen trage.
Okay. Laut Bundesinnenministerium werden ja die Richtlinien gerade überarbeitet und die Clubs könnten auch eine gesonderte Gewinnverlustrechnung nur für das Jahr 2020 vorlegen. Können die Clubs das für das zweite Halbjahr überhaupt seriös vorkalkulieren angesichts der Zuschauer- und Sponsoreneinnahmen, die ja noch gar nicht feststehen?
Ja, Sie können das im Rahmen einer Planung machen. Das wird sicherlich nachher dann auch wieder endabgerechnet werden, wenn das Jahr letztendlich vorbei ist. Aber das ist schon eine große Hilfe. Denn bislang musste auch der 2019 in diese Kalkulation ebenso mit reingehen wie das erste Halbjahr 2021. Ja, das war bislang Gegenstand der Richtlinien. Und das wird überarbeitet und möglicherweise noch zwei, drei andere Punkte. Von daher können wir abschließend darüber eigentlich erst diskutieren, wenn uns die überarbeitete Richtlinie auch vorliegt.
Was man sich ja die ganze Zeit beim Handball fragt, aber natürlich bei allen Hallenteamsportarten, ist nicht das ganz, ganz große Problem, was jetzt auf diese Sportarten zukommt, dass die Menschen gar nicht unbedingt in die Hallen kommen wollen, selbst wenn man da jetzt eine gewisse Zuschauerzahl hinzulässt?
Ja, dass das eine Verunsicherung ist, das kann man sicherlich nicht absprechen. Wichtig für uns ist einfach, dass wir in einen Modus reinkommen, dass wir jetzt bedingt mit Zuschauern spielen können und dann auch unter Beweis stellen können, dass die Hygiene- und Betriebskonzepte, die wir aufgestellt haben, auch funktionieren. Denn wir sind der Ansicht, dass der Besuch einer Sportveranstaltung kein anderes Risiko darstellt, als einkaufen zu gehen oder mit dem Bus zu fahren. Das wird jetzt diese Testphase, die bis Ende Oktober abgestimmt ist mit der Politik, wird das zeigen. Und da werden wir dann nachjustieren und dann möglicherweise auch mit mehr Zuschauern kommen. Und die werden auch wieder zurück in Stadien und Hallen gehen, wenn sie merken, da gehe ich kein Risiko an.
Der Unterschied zum Einkaufen und Busfahren ist aber eben, dass man ja sowas nicht machen muss, zu einem Handballspiel zum Beispiel zu gehen. Wie wollen Sie denn konkret Vertrauen gewinnen?
Ja, so wie ich es gerade gesagt habe, wir haben über Monate wirklich dezidierte und sehr aufwendige Hygienekonzepte erstellt, die es ermöglichen, ohne eine Ansteckungsgefahr, die über das normale Leben hinausgeht. Wir können natürlich den Virus nicht verhindern. Aber wir können die Risiken vermeiden, dass man leichtfertig sich mit dem Virus ansteckt. Und das werden wir nach dieser Testphase noch unter Beweis stellen können oder auch nicht. Und dann müssen wir auch möglicherweise zurück uns entwickeln und sagen, wir können nur mit weniger Zuschauern spielen oder auch mit gar keinen, wenn sich zeigt, da besteht das Risiko doch. Aber diese Chance, die muss man einfach haben, so wie die Bundesregierung auch irgendwann wieder Reisen in andere Länder zugelassen hat. Auch da konnte man vorher nicht wissen, was hat das überhaupt für einen Einfluss auf die Pandemie.
Das war Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, hier bei uns im Deutschlandfunk. Für die Niederländerinnen war es wieder ein sehr erfolgreicher Tag bei der Rad-WM. Heute stand das Straßenradrennen an. Holger Gerska.
Auch wenn es gegen die niederländische Übermacht erwartungsgemäß nicht zu einer Medaille gereicht hat, letztlich strahlten die Anne Lippert und Lisa Brennauer auf dem Autodromo Ferrari völlig zurecht. Sie waren stark gefahren und so nah an den Medaillen wie seit 6 Jahren nicht. Vor allem die erst 22-jährige Liane Lippert, mit Abstand die jüngste im Spitzenfeld, kletterte großartig. Letztlich fehlten ein paar Meter, um mit der Gruppe mitzuhalten, die auf die Plätze 2 und 3 fuhr.
Ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich war gerade so dran und konnte halt doch nicht folgen am Ende. Aber ich habe mich dann gut erholt und danach hat es eigentlich geklappt mit einer guten Gruppe.
Aus der die Kletterin aus Friedrichshafen auf Gesamtplatz 5 sprintete. Kurz danach gewann Lisa Brennauer den Sport des kleinen Hauptfeldes und wurde 9.
Ich glaube, dass Liane auch vorne alles richtig gemacht hat. Unsere Taktik eigentlich hat super funktioniert. Ich wollte in der Gruppe sein, weil ich wusste ganz genau, wenn am Berg die Post abgeht, dann wird es für mich zu hart. Super tolles Ergebnis. Mega, wir als Mannschaft.
Aber noch mehr als mega waren auf dem extrem schweren Kurs, wie erwartet, die dominierenden Niederländerinnen mit den Plätzen 1, 2 und 4. Die Olympiasiegerin Anna van der Breggen gewann mit einem 40 Kilometer Solo und brachte als erste Frau seit 25 Jahren das Kunststück fertig, hier beide Titel zu gewinnen. Die Weltmeisterin des vergangenen Jahres, Annemiek van Vleuten, gewann Silber mit einem gebrochenen Handgelenk. Die Ehre für den Rest der Radsportwelt rettete die Italienerin Elisa Longoborghini als Dritte und kurz danach kam auch schon Liane Lippert.
Es ist das gleiche Bild wie nahezu immer in der Formel 1. Weltmeister Lewis Hamilton startet morgen von der Pole Position beim Großen Preis von Russland in Sotschi. Jens Gideon.
Der WM-Spitzenreiter im Mercedes qualifizierte sich in Russland zum insgesamt 96. Mal für Startplatz 1. Auch die Saisonbilanz ist beeindruckend. Die 8. Hamilton Pole Position im 10. Saisonrennen. Die Startplätze 2 und 3 gingen in Sotschi an Red Bull-Pilot Max Verstappen und Valtteri Bottas im 2. Mercedes. Sebastian Vettel ist bei einem Unfall mit seinem Ferrari zwar unverletzt geblieben, hat sich aber nur für Startplatz 15 qualifiziert. Im Rennen wird Polemann Lewis Hamilton nach einem Fabelrekord von Michael Schumacher greifen. Der Engländer könnte mit den 91 Rennsiegen des deutschen Rekordweltmeisters gleichziehen.
Kurze Zwischenmeldung vom Bundesligaspiel. Wieder traf Niklas Füllkrug, diesmal zum 3:0 gegen Schalke. So ganz klar ist es nicht, ob die Olympischen Sommerspiele im kommenden Jahr in Tokio stattfinden können. Auch wenn der neue japanische Premierminister jetzt auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen nochmal betont hat, wie entschlossen Japan sei, die Olympischen und Paralympischen Spiele im nächsten Jahr auszutragen. Was viele gar nicht mehr auf dem Schirm haben: Es ist schon einmal vorgekommen, dass die großen Olympiapläne in Japan nicht verwirklicht wurden. Vor genau 80 Jahren hätten zum ersten Mal Olympische Spiele auf asiatischem Boden stattfinden sollen, und zwar in Tokio. Damals musste Olympia dem Krieg weichen. Felix Lill über eine Geschichte, über die heute kaum noch jemand spricht und bei der es einige Parallelen ins Hier und Heute gibt.
Ende 1936 bricht Tokio in Jubel aus. Ein Telegramm mit guten Nachrichten ist aus dem fernen Berlin eingetroffen. Dort hatte gerade das IOC in seiner Generalversammlung getagt. Nach einigem Hin und Her, zurückgezogenen Bewerbungen und weiterführenden Versprechen hatten sich die Delegierten für den nächsten olympischen Austragungsort entschieden. Die japanische Hauptstadt Tokio. Eine Sensation. Nie zuvor hatte es Olympia außerhalb von Europa oder Nordamerika gegeben. Die japanischen Bewerber hatten dafür ein Konzept vorgelegt, mit dem sie nicht nur neue Stadien bauen, sondern auch 100.000 Touristen ins Land locken wollten. Es sah nach visionärem Internationalismus aus. So wurden jene Bedenken überstimmt, die schon vor Berlin 1936 befürchteten, der deutsche Verbündete in Ostasien würde aus den Spielen eine Propagandaveranstaltung machen. Dabei sei von vornherein klar gewesen, dass Japan zumindest mit Nationalismus auftrumpfen wollte, meint Thorsten Weber, Historiker am Deutschen Institut für Japanstudien in Tokio, der zu dem Thema geforscht hat.
Das olympische Motto war quasi die Feier der Gründung des Staates Japan. Tokio sollte eigentlich die Weltausstellung 1935 ausrichten und hat dann darum gebeten, diese Weltausstellung auf 1940 verschieben. Die Olympischen Winterspiele hätten ja auch 1940 in Japan stattfinden sollen. In Sapporo die Winterspiele, dann die Weltausstellung und dann die Olympischen Spiele im September. Die Welt soll auf Tokio schauen, auf Japan schauen und soll mit Japan zusammen feiern, dass Japan 2700 Jahre alt wird.
Um dies zu ermöglichen, hatten die japanischen Offiziellen einige Register gezogen. Für spätere Olympiabewerbungen sollten sie wegweisend werden.
Die Japaner haben den Präsidenten eingeladen und haben ihn gut durch das Land geführt und bewirtet. Und so hat man ihn vielleicht auch ein bisschen gefügig gemacht. Der eigentlich ernsthafte Co-Bewerber war Rom. Rom hat dann aber anscheinend durch Mussolini entschieden, dass Rom sich dann für die künftigen Olympischen Spiele bewerben wird. Also es gab hier wohl eine Absprache auf hoher politischer Ebene. Die Bewerbungen Japans gelten schon als besonders aggressiv zu dieser Zeit. Man könnte vielleicht sagen, dass sie da eine gewisse Vorreiterrolle gespielt haben.
Wer im heutigen Tokio nach Spuren dieser Olympischen Spiele von 1940 sucht, findet wenig. Im Stadtviertel Shibaoda in der Nähe des Hafens ist eine Radsportanlage, die auf den Bauplänen von 1940 basiert. Viel mehr ist aber nicht erreicht worden. Denn ehe Tokio die Welt überhaupt willkommen heißen kann, sind die Spiele schon wieder abgeblasen. Seit 1937 führt Japan Krieg in China. Und das Metall, das man für den Stadionbau gebraucht hätte, ist in die Waffenproduktion gegangen. Außerdem hat das Militär zu verstehen gegeben, dass es seine Pferde nicht für Wettkämpfe abstellen würde. 1938 gab Tokio das Austragungsrecht schließlich zurück. Allerdings nicht ganz schweren Herzens, sagt Thorsten Weber.
Die Lösung war ja, dass Tokio sich umgehend entschieden hatte, sich für 1944 wieder zu bewerben. Und das war so eine Tür, die auch das IOC Tokio aufgemacht hatte. Japan sollte irgendwie doch es schaffen, noch mit das Gesicht zu wahren. Sollte eine Lösung gefunden werden, in der Japan auch weiterhin eine Chance hätte, weiter Ausrichter der Olympischen Spiele zu sein. Dazu ist es natürlich nicht mehr gekommen, weil ja schon selbst die Spiele 1940 natürlich auch abgesagt wurden.
Tokio 1940 hat es also nie gegeben. Das erinnert an Tokio 2020, das dieses Jahr zwar nicht wegen eines Krieges ausfiel, aber einer Pandemie weichen musste. So hat Japans Vizepremierminister Taro Aso, nachdem die Spiele 2020 um ein Jahr verschoben wurden, diese kuriose Parallele schon als einen Fluch bezeichnet. Aber ansonsten wird über die Gemeinsamkeiten zwischen damals und heute erstaunlich wenig geredet. Eiji Kido ist darüber verärgert. Der Geschichtsprofessor von der Universität Osaka, der auch lange Jahre in Deutschland gelehrt hat, wünscht sich mehr kritische Auseinandersetzung.
Viele Leute wissen einfach nicht, dass die Olympischen Spiele 1940 in Tokio stattgefunden hätten. Sie wissen einfach nicht. Also zum Beispiel, wenn Sie die Homepage des Japanischen Olympischen Komitees, dann steht es, also angesichts der verschlechterten Weltlage musste Japan also darauf verzichten, Sommerspiele zu veranstalten. Das ist nicht wahr. Seit 1937 führte Japan also einen Krieg gegen China. Und in China gab es natürlich Boykottaufrufe.
Vermutlich würde kaum jemand Kido widersprechen. Aber gesagt wird es eben wenig. Wer dieser Tage eine von mehreren Ausstellungen in Tokio besucht, die Japans Olympiageschichte beschreiben, findet viele Details zu 1964. Dies ist das Jahr, als dann tatsächlich die ersten Olympischen Spiele nach Asien gekommen sind. Die Museen stellen Tokio 1964 als Meilenstein dar im Wiederaufbau nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Aber die Phantomspiele von 1940, die eben durch diesen Krieg unmöglich geworden waren, sind nur am Rande erwähnt. Dass man sich von offizieller Seite heute eher um Parallelen zu 1964 als zu 1940 bemüht, überrascht kaum, sagte Yu Honma. Der Publizist und Investigativjournalist, der über die anstehenden Spiele von 2020 ein Buch geschrieben hat, sagt:
Die Spiele 2020 sollten den Wiederaufbau nach dem Atomunglück von Fukushima im Jahr 2011 symbolisieren. Man hat den Leuten gesagt, die Spiele von 2020 erfüllen eine Funktion wie 1964. Damals erhielt Japan einen neuen Flughafen und den Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen. Und diesmal sollte offiziell eben die Region um Fukushima unterstützt werden.
Eiji Kido formuliert es noch drastischer als Homma.
Die Absicht dieser Olympischen Spiele ist natürlich also, Fukushima vergessen zu machen.
Dass Tokio 2020 die Spiele des Wiederaufbaus seien, hält er aber für eine Farce. Denn der Wiederaufbau von Fukushima habe nie im Fokus gestanden. Vielmehr sei es darum gegangen, an der Atomkraft trotz des Desasters festzuhalten. Weil dies vor allem ein politisches Motiv sei, erkennt Eiji Kido beim Gedanken an Tokio 2020 weniger Parallelen zu 1964, dafür mehr zu 1940. Und so sieht es auch der Publizist Yu Honma.
Wenn ich überlege, welche Olympischen Spiele ähnlich zu den heutigen sind, dann ist es wahrscheinlich eher 1940. Erstens, weil sie nicht stattgefunden haben. 1940 war es zwar Japans eigene Schuld durch den Krieg mit China. 2020 ist es Corona. Aber zweitens wollte Japan damals ja stattdessen die 1944er Spiele machen. Und die gab es nicht. Ich halte es für gut möglich, dass es auch die verschobenen Spiele Tokio 2020 im Jahr 2021 nie geben wird.
Allzu viele Menschen in Japan werden diesen Zusammenhang wohl nicht denken. Wären die 1940er Spiele nicht abgesagt worden, hätten sie genau jetzt vor 80 Jahren stattgefunden. Sowohl der Historiker Thorsten Weber als auch Eiji Kido und Liu Homma haben dieser Tage die japanischen Zeitungen studiert. Alle drei sagen auf Anfrage: Über dieses denkwürdige Jubiläum haben sie keinen Artikel gefunden.
Olympia 1940, die Spiele von Tokio, die es nie gab. Diesen Beitrag von Felix Lill gibt es auch online bei uns nachzuhören und nachzulesen auf deutschlandfunk.de. Da geht er vom Platz, Niklas Füllkrug, der Werder-Spieler, der 3 Tore gemacht hat in diesem Spiel gegen Schalke, das noch läuft. 68 Minuten sind knapp gespielt. Wenn Sie das Ergebnis hier im Deutschlandfunk erfahren wollen, empfehle ich Sport aktuell ab 22:50 Uhr. Hier sagt erstmal Tschüss, Marina Schweizer am Mikrofon. Danke fürs Zuhören.